Ja, herzlich willkommen. Heute ganz, ganz besonderer Gast, Frank Dietzuleit, extra aus Thailand eingeflogen. Nachdem es ja in Thailand ja kein Internet gibt, mussten wir nach Deutschland kommen lassen. Nee, ist Quatsch. Frank war jetzt 5 Jahre on the way in Thailand und ist jetzt auf Heimaturlaub zurückgekommen. Lieber Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Es geht mir gut natürlich, klar, nach so langer Zeit mal wieder hier in Deutschland zu sein, ist ja auch ziemlich spannend. Vor allen Dingen viele alte, liebe Freunde auch wiederzusehen, volles Programm, in richtig von Norden nach Süden durchgearbeitet. München haben wir ja noch vor uns, ja. Aber da ist natürlich jede Menge los.
Ja, super. Du hast ja eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Wir haben uns ja gestern getroffen und das war ganz, ganz cool. Wir waren ja 3 Stunden zusammen. Da meinte der Kellner, als du weg warst, boah, ich habe 3 Stunden gequatscht. Wie kann man das so viel quatschen als Mann, ja? Da habe ich ihm gesagt, ja, wenn man sich so lange nicht mehr gesehen hat, dann kann man natürlich ganz, 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 ganz viel erzählen.
Es war keine Sekunde langweilig.
Ja. Das stimmt. Ja, wo habe ich Frank kennengelernt? Er kam eines Tages, das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her, zu einem Seminar zu mir. Was war damals das Thema?
Weißt du das noch? Es ging, glaube ich, um Schreiben eines Buches.
Ah, okay. Und ich glaube, fang endlich an zu leben war das Seminar, gell?
Genau.
Ja, super. Da kam der Frank mit seiner Schwester und als sie sich reinkommen, sagte, boah, was ist denn das für ein cooler Typ hier? Er ist ein bisschen anders als die anderen Seminarteilnehmer und dann deine Geschichte, das finde ich sehr, 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 sehr spannend, wie du ergebnisorientiert unterwegs bist, was du alles umgesetzt hast. Ja, du warst ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Du hast ja in München gelebt und dann kam so aus fast heiterem Himmel, kam ja da eine sehr unschöne Diagnose. Was hat das damals mit dir gemacht? Was ist da genau passiert?
Naja, ich meine, am Anfang war es ja eigentlich erst mal eine Fehldiagnose. Also insofern hatte ich ja Zeit, mich gedanklich ein bisschen darauf vorzubereiten. Ich habe irgendwann mal im Januar so eine kleine Beule an meinem Hals festgestellt. Und dann denkt man natürlich, gerade im Winter, das ist halt eine Erkältung, hat man ja öfters mal geschwollene Lymphknoten, ging aber dann irgendwie nicht weg. Und dann irgendwann im März, April, ich weiß nicht mehr genau, bin ich dann zu meinem Hausarzt und habe einfach gedacht, na, mal schauen, was es ist. Und der hat mich aber gleich ins Rechts der Isar überwiesen. Und dann bin ich dort in die Ambulanz gegangen, haben dieses untersucht mit Ultraschall, so Assistenzarzt. Und dann war der sich nicht ganz sicher, hat einen Oberarzt noch hinzugerufen, aber dann waren sie gemeint, ja, das wäre eine Halszyste. Also eine Halszyste ist praktisch eine Verwachsung von den ehemaligen Kiemen, die man ja als Säugling noch hat. Und die dann, wenn die nicht richtig verwachsen, dann kann sowas passieren. Und dann haben die gesagt, ja, können wir irgendwann mal operieren. Und ich mir damals gedacht, so im April, ja, jetzt kommt der Sommer, da will ich nicht unbedingt ins Krankenhaus. Dann hatte ich noch einen Urlaub geplant. Dann komme ich zurück, dann ist die Wiesen. Dann habe ich mal einen OP-Termin so für Ende Oktober ausgemacht. Okay. Also über ein halbes Jahr später. Aber die haben ja auch gesagt, das ist ja harmlos. Und dann, als der Oktober kam, kommt man ja vorher, wird man nochmal am Tag vor der geplanten Operation dem ganzen Team da vorgestellt. Haben die nochmal geguckt und dann meinte so der stellvertretende Chefarzt auf einmal so, das sollten wir uns doch nochmal genauer angucken, was sie dann auch gemacht haben. Dann bin ich dann wieder mit so einer Assistenzärztin weg und dann haben die so eine Biopsie gemacht und dann meinte sie an dem Abend noch, ja, es ist ein, sie hat dann wörtlich gesagt, ja, es ist PK. Und dann denkst du, das heißt halt Plattenepithelkarzinom, musste ich dann selber schnell mal heimlich in meinem Handy googeln, was das überhaupt bedeutet, aber das war's dann so, wer weiter hat sie gar nicht erzählt. Und dann kam ich wieder zurück in den Raum und dann haben sie also dann nochmal gesagt, ja, es ist ein Tumor im Hals und das können wir natürlich morgen nicht operieren, weil die waren noch was ganz anderes eingestellt. Und da haben sie gesagt, frühestens 2 Wochen, haben sie mich wieder heimgeschickt und dann 2 Wochen später wurde ich dann operiert.
Okay, und wenn du so eine Diagnose kriegst, was macht das mit dir in dem Moment?
Ich sage ja, normalerweise ist man wahrscheinlich ziemlich geschockt, aber weil das Ganze so absurd war, ich also praktisch ein halbes Jahr mit dem Gedanken an irgendeine harmlose Halszyste im Urlaub war und was weiß ich alles gemacht habe und dann zu später Stunde, das war dann irgendwie, ich war glaube ich der Vorletzte, der da vor dem OP-Team dann nochmal drankam, da war es dann schon 10:30 und bis das Ergebnis da war, war es dann irgendwie 11:30 und dann auch noch mit so einer, normalerweise kriegen viele Leute ja wohl leider so direkt ins Gesicht gesagt, sie haben Krebs, aber sie sagte halt nur, ja, PK, und was mir da überhaupt nichts gesagt. War das alles halt so surreal irgendwie, als ich dann auch wieder zurückkam. Und ich meine, jetzt ist es natürlich mittlerweile ja schon 7 Jahre her, deshalb kann ich mich auch gar nicht mehr so genau erinnern, wann ich es eigentlich wirklich realisiert habe und wie das Gefühl war. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall irgendwie auch damals schon jetzt nicht komplett fix und fertig oder sowas war, obwohl eigentlich die Art und Weise, wie ich es erfahren habe, schon, sag ich mal, also da kann man, glaube ich, als Arzt das auch ein bisschen besser machen.
Mhm. Okay, und dann bist du 14 Tage später rein, dann bist du operiert worden und was ist dann passiert?
Ja, das Ganze ist dann ja weiterhin so irgendwie alles ziemlich seltsam gewesen. Ich habe dann gedacht, nachdem ich es ja wusste, und dann informiert man sich ja sofort und kennt und hört die verschiedensten Dinge über verschiedenste Therapien. Unter anderem auch natürlich gibt es ja eine Wärmebehandlung, gerade bei Tumoren. Und dann habe ich mir immer so ein wirklich, aber sage ich mal, ein frisiertes Heizkissen an den Hals gelegt nachts zum Schlafen. Hab gedacht, mal schauen, vielleicht wird es ja zumindest ein bisschen kleiner, obwohl es ja der Lymphknoten war und nicht der Tumor selber, aber trotz allem, habe ich gedacht, vielleicht wird die Stelle irgendwie ein bisschen kleiner, ist sie zwar nicht geworden, zumindest nicht so sichtbar, aber es blieb mir eigentlich auch von der Kürze der Zeit ja nichts anderes übrig, als dann im November war das, am 14., das weiß ich noch, weil meine Patentante da Geburtstag hat, bin ich dann eben zur OP gegangen und dann haben die es dann operiert. Und auch mal vorweggenommen, im Nachhinein war das dann auch eine witzige Geschichte. Es gibt ja so Klassifizierungen und ursprünglich wurde es als T2, also es gibt ja von T1 bis T4, je nach Größe wird es klassifiziert und T2 ist also schon ein bisschen größer und war die Diagnose vorher. Und als sie ihn rausgenommen haben, war es dann nur noch T1. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kann das sein, dass das ja irgendwie kleiner wird? Erna meinte der Arzt nur, her, das lag dann so draußen an der Luft und dann ist da irgendwie so Wasser rausgegangen. Also auch voll bescheuert. Also ich meine, so, das hat ja damit nichts zu tun. Auf jeden Fall gab es da keine Erklärung dafür. Und ich habe mir natürlich auch gleich dann eingeredet, naja, das waren halt die ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Gefastet schon gleich, Ernährung sofort umgestellt, wie gesagt, dann mit dem Heizkissen und so weiter. War ich jetzt nicht voll überzeugt, aber ich habe mir natürlich gedacht, naja, vielleicht hat es ja doch was gebracht. Und das war dann eigentlich auch der Grund, neben verschiedenen anderen Dingen, weil einfach der Professor auch gar nicht mit mir diskutieren wollte. Es gab da einmal so eine Szene, die war wirklich symptomatisch dafür. Da hat mir ein Assistenzarzt gesagt, wenn man jetzt eine Bestrahlung macht, dann kann man, wenn man ein Rezidiv bekommt, also wenn wieder was passiert, kann man es nur sehr schlecht operieren, weil durch die Bestrahlung das ganze Gewebe vernarbt. Und das kann man erstens schlecht operieren und vor allen Dingen heilt es dann auch schlechter. Und dann hat er gemeint, also man könnte das jetzt ja auch einfach mal lassen und dann, wenn wieder was kommt, dann erst so richtig drauffahren. Und dann bin ich zu dem artigen Termin beim Professor und dann habe ich dann auch gesagt, ja, ich habe jetzt gehört, habe den Namen nicht genannt von dem Assistenten, habe gehört, ja, also wenn man eine Bestrahlung macht, dann kann das auch Nachteile haben. Und dann hat er mich mitten im Wort unterbrochen und hat gesagt, also wenn wir uns jetzt hier auf so einer Ebene unterhalten wollen, dann können wir das Gespräch gleich abbrechen. Okay. Da waren es alles so Dinge, wo ich mir irgendwie gedacht habe, also seltsam, im Endeffekt hat einfach der Professor da seine Leitlinien im Kopf, weicht da überhaupt nicht ab, diskutiert auch nicht mal drüber. Und auch meine Bedenken oder so wurden da, oder auch Fragen wurden überhaupt nicht beantwortet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, also es war, muss ich auch sagen, es war ja auch dann noch November und die Bestrahlung hätte dann im Dezember bzw. Januar angefangen. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich da im Winter jeden Tag da 30 Tage ins Krankenhaus laufe, mich bestrahlen lasse, dann sterbe ich ja allein schon deshalb, wenn ich die ganzen Leute da sehe, die da rumhängen und ich selber auch noch Schmerzen und alles, also das kann ich nicht gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es also nicht, auch eben mit dem Hintergrundwissen, dass man ja es auch erstmal abwarten kann und dann die Gefahr doch nicht so groß ist, dass man es halt nochmal operiert oder sowas. Und dann hat er nur lapidar gesagt, naja, dann haben sie jetzt noch ein Jahr, dann werden sie wohl qualvoll irgendwann ersticken. Und das waren dann die letzten Worte, die ich von dem Professor gehört habe.
Okay, sehr nett, ha?
Sehr nett, ja.
Was hast du in dem Moment gedacht, ehrlich?
Also ich habe eigentlich gedacht, bis jetzt hatte ich ja wirklich ein geiles Leben oder ein gutes Leben. Mhm. Und die Entscheidung stand ja für mich fest, dass ich eben nicht irgendwie als dauerkranker Patient jetzt da irgendwie enden werde und eingeschränkt und nur noch irgendwo das machen, was Ärzte mir vorschreiben. Und insofern habe ich mir innerlich gedacht, wahrscheinlich schon jetzt erst recht so ungefähr. Also wenn da nicht schon der hundertprozentige Wille da war, der ja irgendwie doch da war, es ihm zu zeigen, dann sicherlich nicht so ein dummer Spruch. Und um das mal vorwegzunehmen, als ich jetzt nach 5 Jahren wieder hier war, also 7 Jahre insgesamt nach der OP, ist also nicht nur 1 geworden, wie prophezeit, sondern mittlerweile 7, habe ich kurzfristig mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht mal zu ihm hingehen soll und sagen, ja, sind ja 7 Jahre draus geworden. Und dann habe ich eben geguckt, wollte einen Termin ausmachen und dann hat man mir erzählt, dass er letztes Jahr im Oktober selber gestorben ist, nach kurzer, schwerer Krankheit. Also das ist so die Ironie der Geschichte, dass er sich mit seinen tollen Mitteln, die er mir eigentlich verschreiben wollte und seinen tollen Wegen, sich selbst nicht helfen konnte und ich ihn jetzt schon überlebt habe.
Wow, ich finde das sehr, sehr, sehr stark. Das hörst du ja immer wieder, dass die Leute die Diagnose wie so einen nassen Waschlappen um die Ohren gehauen bekommen, nach dem Motto, guck jetzt einfach, wie klar kommst. Und ich finde es natürlich auch eine riesen Unverschämtheit, einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ein Jahr wirst du noch zu leben und dann wirst du qualvoll sterben. So diese Prophezeiungen, jeder, der weiß, dass Worte ja Macht ist, dass Worte können ja buchstäblich töten, ist das schon eine krasse Nummer, was da abgeht, ja.
Also das finde ich auch gerade als Arzt, weil jeder Arzt kennt ja den Placebo-Effekt und das, was er gemacht hat, kann dann in dem sogenannten Nocebo-Effekt enden. Das heißt, wenn ein Arzt oder andere Autoritätspersonen solche Aussagen machen, dann kann sowas auch zu einer self-fulfilling prophecy werden und die Leute dann wirklich runterziehen. Und gerade als Arzt sollte man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Selbst wenn man innerlich sauer ist, dass man seine Behandlung nicht durchsetzen kann oder dass irgendein Patient da widerspricht oder sowas. Aber das sollte man wirklich nicht bringen. Und das möchte ich auch nochmal dranhängen. Ich bin da auch absolut jetzt nicht irgendwie schadenfroh oder so, dass der vor mir gestorben ist. Überhaupt nicht, sondern es ist halt einfach, habe ich ja gesagt, es ist eine Ironie der Geschichte und mehr nicht. Natürlich tut mir das auch total leid für ihn und so weiter. Also ist auch absolut nichts mit Schadenfreude, aber es ist halt wirklich ironisch, gerade in dem Fall jetzt speziell für mich.
Das erinnert mich so an meine Geschichte. Ich hatte damals einen Lehrer und der hat immer gesagt, Krameri, aus dir wird nie was, aus dir wird nie was. Und wo ich dann das erste Mal mit dem Privatjet angeflogen kam, wollte ich zu ihm gehen und ihn sogar einladen, obwohl es ein Ekelpaket war, damals war ja noch Prügelstrafe, ja, da war er leider auch schon tot. Also konnte ihm halt auch nicht mehr zeigen, dass er Unrecht hatte, ja. Ja, super. Ich finde das ganz toll, dass du so offen und darüber sprechen kannst, um auch ganz, ganz vielen Menschen Mut zu machen, wenn sie irgendeine Diagnose bekommen, dass sie es einfach nicht gleich für bare Münze nehmen, ja. Und ich erinnere mich, was ist jetzt ungefähr 4-5 Monate her, da war ich beim Arzt, weil es mir nicht so gut ging und dann guckt er mich an und sagt, okay, Ihnen ist schon klar, dass Sie ein schwer kranker Mann sind, ja. Sag ich, wie bitte? Ja, Sie sind echt ein schwerkranker Mann. Wie lange Sie noch zu leben haben, das wissen wir nicht. Da habe ich gesagt, ey, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich gehe jetzt gesunder hin mit einer Störung und dann sagt er mir, Sie sind ein schwerkranker Mann, ja. Und hey, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten in dem Moment. Du kannst diesen Scheiß glauben, was er dir da erzählt. Oder du besinnst dich auf deine, wie du sagst, auf deine Selbstheilungskräfte, auf andere Sachen, wo du sagst, wow, okay, da muss es doch noch andere Wege gehen. Also du hast dann entschlossen, diese ganzen Strahlenzeug machst du nicht mit?
Genau.
Stimmt, wo kann ich keine geben?
Ganz, ganz speziell natürlich, gerade bei solchen Bestrahlungen, die im Kopf-Hals-Bereich sind. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn vielleicht ein Fuß, eine Hand oder Bauch bestrahlt wird. Da sind halt die Nebenwirkungen auf Dauer oder auch die Dauerschäden, die dadurch sind, so immens, dass man wirklich extrem an Lebensqualität verliert. Okay. Das fängt an bei so Sachen wie Geschmacksverlust unter Umständen für immer, dann Strahlenkaries, dass Zähne ausfallen, dass sich die Kiefer zurückbilden und. Also gibt es sehr, sehr viele Dinge, die mir auch bestätigt wurden von der Radiologin. Also dass das nicht nur quasi so aufgeschriebene Nebenwirkungen sind, sondern wie man es ja von Beipackzetteln kennt, sondern dass ein Großteil davon auch tatsächlich eintrifft. Und ich sage ja, zu dem Zeitpunkt war mir das jetzt überhaupt nicht klar, dass es da andere Wege gibt oder so, sondern zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einfach beschlossen, mit 50, das Leben war okay und jetzt noch ein bisschen Nachtisch und wenn es noch ein Jahr ist, dann soll es halt gescheit werden, dann wie gesagt nicht im Krankenhaus, sondern dann gehe ich halt nochmal hin, wo es schön ist, bin auch sofort in Urlaub geflogen, habe gesagt, dann mache ich mir jetzt noch ein geiles Jahr und ich habe mich ja dann in der Zeit erst begonnen, mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Mhm. Und das Wissen, in Anführungsstrichen, das ich heute habe, das habe ich mir erst in den letzten 7 Jahren so angeeignet und vor allen Dingen sind viele Dinge halt, das fällt einem einfach wie Schuppen von den Augen, wo man heute natürlich sagen würde, ja klar, aber da denkt man einfach nicht dran, weil, wie gesagt, man beschäftigt sich normalerweise mit dem Thema sehr selten und obwohl meine Mutter hat zwar auch Krebs gehabt, aber das war der schulmedizinische Weg und dann steckt man auch seine ganze Hoffnung in die Ärzte statt in sich selbst, sondern, und das machen ja viele Leute sowieso, die klammern sich an jeden Strohhalm, was es da gibt, suchen irgendwelche Wundermittelchen, irgendwelche tropischen Wunderpflanzen oder Früchte oder sonstiges Zeug. Aber das gibt es meiner Meinung nach eben nicht. Oder was heißt meiner Meinung? Das kann es auch gar nicht geben. Sondern man muss einfach mal zurückdenken, was ist man überhaupt? Wie ist man entstanden? Wenn man heute in den Spiegel guckt, was sieht man da? Man sieht eigentlich das Ergebnis von dem, was man die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre gegessen hat. Also alles, was praktisch sozusagen hinter den Kiemen gelandet ist. Weil nur daraus baut der Körper im Prinzip sich selber ja auf. Und das ist das Wichtige, dass man da dem Körper alles zur Verfügung stellt. Dann natürlich klar Bewegung. Da gab es ja so einen berühmten Spruch von Paolo Nurmi. Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Also Bewegung ist einfach wichtig. Und noch die Psyche. Also ich habe dann auch sehr schnell begonnen, mir beim Einschlafen so positive mentale Hypnose und Selbsthypnose-Programme anzuhören, Reisen durch den Körper, irgendwelches Aufspüren von Stellen, die nicht okay sind und wie die innere Abwehr sowas bekämpft und beseitigt. Für manche Leute vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich habe daran geglaubt, habe das gemacht und ich glaube, die Summe dieser Dinge, dieser drei Dinge, also ich habe dann sehr schnell angefangen, auch wirklich täglich und regelmäßig Sport zu machen, habe meine Ernährung komplett umgestellt und ich glaube, die Kombination aus diesen drei Dingen haben dazu beigetragen, dass es halt jetzt nicht nur ein Jahr war, wie prophezeit, sondern mittlerweile 7 Jahre sind.
Wow. Aber ich finde alleine so cool zu sein wie du und einfach zu sagen, okay, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken auf gut Deutsch, sorry für den Ausdruck. Ich gehe jetzt erstmal in Urlaub und dann verfalle ich in Panik.
Ja, meine Lieben, das war es jetzt mit dem ersten Teil dieses wundervollen Interviews. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere deinen Ernst Klammer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 €. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgsnewsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krammeri.